Himmel geerdet. Das ist unsere Überschrift von unserer Predigtreihe. Und wir haben jetzt schon einiges gehört über das Thema und ich freue mich jedes Mal, auch ganz unterschiedliche Aspekte wieder zu hören. Und wo wir uns das Thema überlegt haben, da war uns irgendwie auch klar, hey, es geht darum, dass wir unseren Glaube nicht nur so in der Theorie sehen und das, was wir hören und auch für uns so wahrnehmen, sondern dass wir ihn auch im Alltag umsetzen als Gemeinde, als Gläubige, weil das ist ja auch letztendlich das Ziel, dass die Leute um uns herum kennen, hey, bei euch ist was anders und das möchte ich auch haben. Und ist leider nicht immer so einfach. Und aus dem Grund haben wir gemerkt, Epheserbrief spricht eigentlich genau in diese Situationen rein. Es geht einmal um Gott. Alles beginnt mit Gott. Er ist der Schöpfer. Es geht um unsere Identität. Es geht um das, was der innere Mensch braucht. Und es ging um Einheit, haben wir letztes Mal gehört. Und wir haben jetzt das Thema ein bisschen rumgedreht. Wir sind jetzt heute im Epheser 6. Heute reden wir mal über die geistliche Waffenrüstung. Nächste Woche ist die Ulrike in der Predigt dran. Freue ich mich ganz arg. Die konnte jetzt diese Woche nicht. Aus dem Grund ziehen wir das Thema jetzt vor. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich bräuchte mal das erste Bild, bitteschön. Nicht das nächste. Okay, könnt ihr erkennen, was das ist? Mal Soldaten, jawohl. Was fällt euch auf? Ja, es ist eine moderne Ausrüstung. Also sie sind alle in Reihe und Glied. Sie marschieren in eine Richtung. Ja, das war in dem Fall einfach nur Beispielbild. Was mir aufgefallen ist, ist dieser entschlossene Blick eines jeden Einzelnen. Also die sehen irgendwie alle motiviert aus. Ich denke, ja, zumindest der grimmige Blick zeigt doch eine gewisse Entschlossenheit. Ich denke aber auch, dass vielleicht für den einen oder anderen an diesem Bild nichts Positives zu sehen ist. Man kann sagen, das Bild wirkt bedrohlich auf uns, weil wir reden ja ungern von Krieg und Zerstörung, weil wir uns im Innersten ja nach Frieden sehen. Und wir reden ja auch ständig von einem Gott des Friedens und wir hören die Botschaft des Friedens und beten auch für Frieden, für die Welt, für Israel. Und ich denke, die Bibel spricht aber auch ganz oft von etwas anderem. Und wir lesen und hören einfach auch immer wieder von Kampf und von Zerstörung. Zum Beispiel im Timotheusbrief, da lesen wir von Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens. Oder im Korinther steht, ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Im Philipper lesen wir, und habe denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret. Das sind alles Worte von Paulus. Dann im Judas, da steht, dass ihr für den Glauben kämpft, der einmal den Heiligen übergeben ist. In Timotheus lesen wir auch nochmal, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Und schließlich noch aus der Offenbarung, sie werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Das ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und die mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Also wir lesen ganz oft einfach auch, dass es im realen Leben schon nochmal um was anderes geht. Aber diese Art von Kampf, den die Bibel hier beschreibt, das ist nicht so die Art Kampf, die wir vielleicht verstehen. Der Kampf, der spielt sich eigentlich ganz woanders ab und in der Regel werden wir da unmittelbar hineingezogen, ob wir es wollen oder nicht. Und das können wir zum Beispiel in unserem Alltag relativ schnell feststellen. Weil sobald wir zum Beispiel mit Dingen und Situationen von außen konfrontiert werden, die uns dann in einen inneren Konflikt bringen, dann fängt nämlich das Kämpfen bereits schon an, ob wir es wollen oder nicht. Und nicht umsonst reden wir auch von so einem sogenannten Schlachtfeld der Gedanken. Da gibt es auch ein Buch darüber. Und hier entscheidet sich aufgrund unserer Reaktion, wie ein Problem dann sichtbar gelöst wird. Also die Formel könnte dann so lauten, Problem plus Reaktion im Kopf mal meine Entscheidung, die ich treffe, ergibt dann ein Resultat. Ob wir jetzt quasi siegreich reagieren und eine göttliche Entscheidung treffen, das können wir in schwierigen Lebensphasen und Krisen immer wieder erleben, was im Endeffekt dann dabei rauskommt. Betrachten wir nochmal dieses Bild hier und ich lese euch dazu die Textstelle aus Epheser 6, 10 bis 20. Geistliche Waffenrüstung. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Schauen wir nochmal auf das Bild. Jetzt stellen wir uns einmal vor, dieses Bild symbolisiert jetzt unsere Gemeinde. Jeder von uns ist Teil dieser Einheit und hat sich dementsprechend vorbereitet. Die Rüstung sitzt, die Waffe ist griffbereit und wir sind entschlossen und bereit, Land einzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, Gott sieht uns so als Christusgemeinde und sagt Folgendes: Liebe Christusgemeinde, das sieht sehr gut aus. Ihr seid bestens vorbereitet und nun kann ich euch senden, um das Evangelium zu verkünden und um den Menschen zu dienen, damit mein Heilsplan vollendet wird. Der Feind wird es allerdings nicht zulassen wollen und wird euch mit allen Mitteln in die Quere kommen, um das zu verhindern. Aber ich sehe, ihr habt die Waffenrüstung komplett an und könnt euch dadurch erfolgreich gegen die Lügen und Angriffe des Teufels erwehren. Zu schön, um wahr zu sein. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Könnt ihr es erkennen? Ein bisschen? So. Was fällt euch hier auf? Müdigkeit sieht irgendwie ein bisschen erschöpft aus. Jeder wendet sich so ein bisschen dem zu, was so gerade sein Bedürfnis ist. In dem Fall Hunger, Pause. Sie sind ein bisschen abgewendet. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wer von euch hat denn seinen Wehrdienst noch geleistet? Außer ich, ja, ich sehe ein paar. Okay, was ist hier das Schlimmste, was man tun kann in so einer Situation? Hey, und was noch? Helm ab, die Waffe ist weg. Uns wurde damals beigebracht, wenn jetzt ein Überraschungsangriff kommt, dann habt ihr verloren. Eure Waffe ist weg und der Helm genauso. Also ein Unding eigentlich. Und wenn ich dieses Bild betrachte, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass unsere Gemeinden so ein bisschen dieses Bild abgeben. Einheit sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Wir sind im Grunde nicht einsatzbereit, wenn Gott uns ruft. Wir beschäftigen uns mit allem Möglichen, was unsere eigenen Bedürfnisse stillt. Wir sind schutzlos, angreifbar. Wir zerflettern uns vielleicht in Konflikten, Eitelkeiten, Rechthaberei. Wir sind unsicher, frustriert, verletzt, schauen auf uns und unsere Unvollkommenheit oder auf das, was andere so machen, bewerten es, bilden so unsere Meinung darüber. Und es kann lange so gehen, manchmal sogar ein Leben lang. Und das Schlimme ist, da gibt es noch leider einen, der freut sich darüber. Denn wenn wir so noch unsere, sage ich mal, Wunden lecken, geht die Menschheit um uns herum gnadenlos verloren und wir irgendwie am Ziel vorbei. Wozu eigentlich eine geistliche Waffenrüstung? Eigentlich will ich doch gar nicht kämpfen. Warum greift mich eigentlich jemand an? Ich bin doch selber eigentlich ganz friedlich. Und was bedeuten diese Rüstungsbauteile? Dazu kommen wir später noch. Weil um diese Fragen zu beantworten und das Prinzip der geistlichen Waffenrüstung zu verstehen, da müssen wir uns über ein paar Punkte Gedanken machen. Okay, Bild kann man wieder weg. Ein Punkt ist, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. In unserem Text, da haben wir die Ausgangssituation schon ganz klar benannt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist mal so eine klare Aussage, bevor diese Textzeilen kommen in der Waffenrüstung. Wenn das nicht so wäre, dann würde diese Textstelle nämlich überhaupt keinen Sinn machen. Dass es eine unsichtbare Welt gibt, sagt uns die Bibel in mehreren Stellen. Zum Beispiel zu Beginn der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott nämlich Himmel und Erde. Die Erde ward wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes, heißt es da, schwebte über dem Wasser. Der Raum war erfüllt mit der Anwesenheit Gottes. Und nach der Schaffung der Erde und dem Fall Satans übernahm dieser dann den Herrschaftsraum über der Erde. Und deshalb reden wir auch von dem Fürsten dieser Welt. Und Jesus sagte einmal, er hat den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Im Neuen Testament zeigt uns Jesus dann durch sein Wirken immer wieder die Konfrontation mit der unsichtbaren Welt auf. Aber durch den Kreuzestod Jesu hat Jesus quasi die Welt überwunden. Kann man sagen, wirklich Gott sei Dank. Der zweite Punkt, das wichtig ist, dass wir wissen, es gibt einen Gott und einen Widersacher. Das hat mich irgendwann mal total überrascht, aber ganz, ganz viele Menschen, die glauben nicht, dass es einen Teufel gibt. Die Satanisten, die sind uns da schon ein bisschen voraus. Aber so generell, wenn man sich mal umhört, Gott ja, Jesus ja, kennen wir noch, Heiliger Geist, ja, da war auch noch was. Teufel, ihr nicht. Man spricht hier so blumig von der dichterischen Bildersprache der Bibel. Man redet auch nicht gerne von ewiger Finsternis und jüngstem Gericht. Das passt irgendwie nicht so zu diesem liebenden Gottesbild. Allerdings redet die Bibel schon sehr klar und deutlich. Und wir sollten den Teufel nicht unterschätzen. Das heißt mal, er ist ein Meister der Täuschung und der Lüge. Und allein schon die Behauptung seiner Nicht-Existenz zeigt jetzt endlich, wie unglaublich raffiniert er ist. Dritter Punkt, den fand ich am interessantesten, aber ich denke, das ist unglaublich wichtig. Gott liebt uns wie ein Vater. Aber der Teufel hasst uns deswegen. Wie hängt das zusammen? Ich kann mich an folgende Begebenheit erinnern. Das ist meine Schwester da? Ist die Irmi da? Ah, okay. Wo wir klein waren, haben wir nicht nur zusammen gespielt, wir haben uns auch gestritten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mal unheimlich sauer auf sie war. Und dann habe ich, glaube ich, ihren Pulli zerschnitten. Und ich habe das aus folgendem Grund gemacht. Die Irmi ist 2 Jahre älter wie ich, die war zu dem Zeitpunkt stärker als ich und ich kam nicht gegen sie an. Also habe ich irgendwas genommen, um ihr zu schaden, wo ich wusste, das mag sie unheimlich. Und mit Gott und dem Teufel ist es im Grunde genommen genau gleich. Irgendwas ist passiert im Himmel. Satan musste auf die Erde, musste die Herrlichkeit Gottes verlassen. Und ich denke, dass Satan im Grunde genommen nichts anderes tut. Die Verbindung ist zerstört, ein für alle Mal. Und jetzt versucht er eben, was zu zerstören, was Gott unheimlich lieb und wertvoll ist. Und das sind wir. Das ist die Menschheit. Und aus dem Grund haben wir das Problem, dass uns immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, dass wir uns herumschauen, denken, wieso ist die Welt so katastrophal? Weil der Satan auf dieser Erde wütet. Er weiß, er hat nicht mehr lang Zeit und deshalb versucht er, alles zu zerstören, was ihm in den Weg kommt und was Gott letztendlich lieb und heilig ist. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht. Es betrifft die ganze Menschheit. Wie heißt so schön, die ganze Schöpfung leidet, sagt man. Vierter Punkt, den ich für euch habe, bevor wir auch in die Waffenrüstung nachgucken, dass wir eine Berufung haben, in die Gott uns stellt. Und die der Teufel mit aller Macht zu verhindern sucht, dass sie überhaupt in die Existenz kommt. Wir wissen, dass Gott seinen Heilsplan vollenden wird. Wenn Jesus wiederkommt, dann sind die Tage des Teufels gezählt. Aber damit Gott sein Werk vollenden kann, ruft er jeden Einzelnen hinein in seine Berufung. Er gebraucht uns in seine Gemeinde, um sein Werk zu vollenden. Und der Teufel weiß das und versucht jetzt mit aller Macht, dich zu demütigen, dich zu beschuldigen, dich zu beschäftigen und dich abzulenken, damit du nicht Teil von Gottes guten Plan wirst. Also somit schindet er Zeit auf Erden, um das Kommen des Messias zu verhindern. Bevor wir uns hier die Waffenrüstung anschauen, da habe ich noch ein bisschen nachgelesen, so ein paar Aussagen auch über den Teufel, die fand ich echt interessant. Wichtig ist, der Teufel ist nicht allmächtig. Wenn er das wäre, könnte er verhindern, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, deine Bibel liest oder dich zu ihm bekehrt hast. Der Teufel ist auch nicht allwissend. Gott ist allwissend. Der Teufel kann keine Gedanken lesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Mund aufmachst. Also achte darauf, was du sagst, im Positiven, aber auch wie im Negativen. Und der Teufel ist auch nicht allgegenwärtig. Gott ist derjenige, der allgegenwärtig ist. Wir müssen also nicht hinter jedem Baum gleich einen Dämon vermuten oder uns fürchten, überfallen zu werden. Da wir Geist Gottes Raum geben, da muss eh alles andere weichen. Die einzigste Waffe des Teufels ist immer die Lüge. Und die setzt er ein, wo er nur kann. Und ich denke, nun liegt es an uns, ob wir in der Lage sind, diese Lügen zu entlarven. Und deshalb kommen wir nachher gleich zu dieser Waffenrüstung. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Man beachte den Ausdruck, sucht, wen er verschlingen kann. Verschlungen kann im Endeffekt nur der werden, der sich auch suchen lässt. Also liegt es doch an uns, zu verhindern, dass wir dem Teufel auf den Leim gehen. Schauen wir uns mal das Kapitel genauer an. Paulus orientiert sich in diesem Fall traditionell an einem römischen Soldaten, was zu seiner Zeit natürlich allgegenwärtig war und die Leute damit auch was anfangen konnten. Jetzt brauche ich mal das dritte Bild. Okay. Also, ich dachte, ich nehme mal den Burschen, weil der hat wirklich alles dran, was hier vorkommt. Womit und vor was sollen wir uns denn nun eigentlich schützen? In der Reihenfolge geht es zuerst um den Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel, der hält das ganze Kleidungsstück zusammen. Hält der Gürtel nicht, dann rutscht die ganze Kombination auseinander und man kommt keinen Meter vorwärts. Ein festsitzender Gürtel ist quasi die Grundlage der kompletten Ausrüstung. Außerdem ist daran die Schwertscheide befestigt. Und man kann noch weitere nützliche Sachen daran befestigen. Aber warum kommt der Teil mit der Wahrheit als erstes vor? Das hat tatsächlich was damit zu tun mit unserer Grundlage unseres Glaubenslebens. Als du Christ geworden bist, da hat sich dein Leben grundlegend verändert. Du wurdest aufgrund der Wahrheit freigemacht, heißt es. In Johannes 8, 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Aber ganz oft ist halt so, dass es halt in unserem Leben Lebenslügen gibt, die wir so glauben. Und gerade auch wir als Christen. Und die meisten davon treffen unsere Identität in Christus. Leben in Furcht und Sorge, das ist das, wie wir im Nebel laufen. Wir sehen nichts mehr und in dem Moment machen wir uns angreifbar. Das ist so ähnlich wie ein Beispiel. Unsere Auszubildenden, die bekommen irgendwann mal die Aufgabe, bei so einem Motor den Steuerriemen zu tauschen. Manche von euch kennen das, mechanisch bewegliche Teile haben einen Laufriemen, der muss irgendwann gewechselt werden. Und wenn dieser Riemen bei der Montage nicht hundertprozentig sitzt, die Markierungen nicht stimmen, ja, und der Motor wird einmal gestartet, lässt einen Schlag und dann haben wir 3, 4, 5.000 Euro Schaden. Das geht ganz schnell. Das heißt, die wissen um die hohe Verantwortung für diese Arbeit. Und meistens ist es so, wenn sie diese Arbeit tätigen, je länger es geht, umso unsicherer werden die. Und irgendwann kommen sie völlig durchs Häuschen, ja, ob ich mal nachschauen könnte, ob das mit den Steuerzeiten so stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so passt. Und die sind teilweise wirklich durch den Wind, weil sie wissen, ein Fehler und dann wird es richtig teuer. Und dann meistens entweder der Werkstattmeister oder ich, wir gehen hin, dann gucken wir das an und sagen, alles gut, gut gemacht, passt, start den Motor. Und in dem Moment, wo die hören, es ist alles gut, dann geht mit denen die Verwandlung vor. Dann sind die richtig erleichtert. Die Wahrheit hat sie quasi frei gemacht. Das Problem ist, dass alles das im Kopf passiert. Ja. Gedanken, die plötzlich entstehen, beeinflussen uns. Und wir machen uns Sorgen und es kann richtig lang gehen. Deshalb brauchen wir diesen Gürtel der Wahrheit auch über unsere Identität, damit wir auf diese Psychospielchen des Teufels nicht hereinfallen. Denn jeder kennt mal Römer 8, lest es mal durch, was da drin steht, über diese Wahrheit über uns. Das ist unglaublich erleichternd. Ganz ähnlich ist es mit diesem Panzer, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer, der schützt das Herz, Arme, Beine können verwundet werden, aber wenn das Herz getroffen wird, ist es vorbei. Und hier geht es um das sogenannte geistliche Herz. Der Teufel wird also versuchen, deinen Glauben lahmzulegen. Und deshalb zielt er auf dieses geistliche Herz. Im Römer 5,17 steht, dass die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und da liegt quasi, sag ich mal, der Hund begraben. Weil ganz oft glauben wir, dass Gerechtigkeit von dem abhängt, was ich tue, nicht tue oder zu wenig tue. Oder um das, was ich überhaupt nicht mache. Und somit erwischt uns der Teufel jedes Mal. Denn dem Teufel geht es nämlich immer um etwas, was du getan hast oder nicht getan hast. Und das ist das Gemeine. Weil dann kommen solche Angriffe wie, du hast schon wieder gesündigt, geheuchelt, gelogen, verschwiegen, vertuscht, anderen Frauen nachgeschaut, zu viel Alkohol getrunken, Drogen genommen, den Obdachlosen ignoriert, der Bedienung zu wenig Trinkgeld gegeben und so weiter und so weiter. Alles, was uns beschäftigt. Du bist kein guter Christ, deshalb liebt Gott dich nicht. Und schon sind wir mittendrin in dieser Glaubenskrise. In Daniel 9,24 lesen wir allerdings von dieser ewigen Gerechtigkeit. Das bedeutet, wenn wir durch unsere Bekehrung, durch Christus gerecht geworden sind, dann sind wir auch auf ewig gerecht und wir können sie nicht verlieren. Dieser Brustpanzer ist also die Gewissheit dieser ewigen Gerechtigkeit. Aber wie verstehen wir dann Sünde in unserem Leben? Ein gutes Beispiel ist die Raupe. Die Raupe wird eines Tages verwandelt in einen Schmetterling. Und so ist es quasi mit dem Sünder, der sich bekehrt und Christ wird. Er wird nicht mehr zum Sünder, genauso wenig wie ein Schmetterling wieder zur Raupe wird. Was aber nicht bedeutet, dass der Schmetterling ab und zu mal einen Abfallhaufen ansteuert. Aber deshalb bleibe ich immer noch ein Schmetterling in Gottes Augen. Das bedeutet, wir sind für immer gerecht gemacht. Die Stiefel mit Evangelium des Friedens. War eine interessante Sache. Hat für mich auch eine gute Bedeutung. Zum einen sollen wir als gläubige Menschen das Evangelium des Friedens unseren Mitmenschen verkünden. Und diese Friedensbotschaft ist die Liebe Christi für die Menschheit und soll allen Menschen auch erzählt werden. Aber was ist, wenn ich selber nicht in dem Frieden lebe? Und hier kommt das Bild der Rüstung wieder ins Spiel. Es geht darum, dass ich mir wieder etwas klar machen muss. Das Gegenteil von Frieden ist Unfrieden. Unruhe, Furcht. Und Gott weiß, dass wir in unserem Herzen ganz schnell uns fürchten und panisch werden. In Johannes 14 steht, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Sorgt euch nicht. All eure Sorgen werft auf ihn. Und noch viel mehr. Das Problem ist, dass bei Sorgen, Ängste und Nöten uns oftmals so ein oberflächlicher Friede nur kurzzeitig Abhilfe schafft. Und man flüchtet sich dann in irgendwelche Meditation, Yoga, schluckt Tabletten oder Psychopharmaka. Aber Jesus sagt in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch. Das heißt einfach, den Frieden vermache ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Das Problem ist, der Teufel kommt mit einem Christen, der diesen tiefen Frieden, diesen tiefen göttlichen Frieden hat, nicht klar, denn er selbst hat nämlich keinen Frieden. Er ist im Grunde genommen ruhelos. In Matthäus 12 steht, dass böse Geister umherziehen und Ruhe suchen, aber keine finden. Wenn wir also diese Stiefel mit dem Evangelium des Friedens anhaben oder nicht anhaben, dann bleiben wir sprichwörtlich stecken und versinken so im eigenen Morast. Furcht, Panik, Angst, Depression. Leben wir im Frieden mit Gott und mit mir selbst, dann ja, muss ich mir die Frage stellen, lebe ich dann auch im Frieden mit meinem Umfeld, meinen Umständen, meinen Nachbarn, meinen Eltern, Geschwistern, meinen Arbeitskollegen, meinen Mitgliedern in der Gemeinde? Wenn ich diesen Frieden nicht lebe, dann mache ich mich angreifbar. Dann gibt es noch den Schild des Glaubens. Und zuallererst fällt auf, dass die Wortwahl einer Bedeutung zukommt. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Vor allem bedeutet, der Schild des Glaubens hat die höchste Priorität und ist zugleich das wichtigste Rüstungsteil, um die sogenannten feurigen Pfeile abzuwehren. Der Schild des Glaubens kann nämlich sämtliche Körperteile abdecken, nämlich immer da, wo wir ihn gerade hinhalten. Und interessanterweise ist in dieser Zeile mit diesem Schild des Glaubens noch ein paar Sachen symbolhaft erwähnt. Da geht es einmal um diese Pfeile Satans. Was ist damit gemeint? Es sind die negativen Gedanken, die dich beeinflussen. In jeder Situation, in der dich Furcht, Ängste und Sorgen verfolgen, müssen wir uns entscheiden, wem wir zustimmen. Den negativen Gedanken oder den Verheißungen Gottes. Und warum sind diese Pfeile feurig? Wenn man so einen Mittelalterfilm anschaut und wenn so eine Burg gestürmt wird mit diesen brennenden Pfeilen, dann wird einfach nur damit versucht, dass wenn der Pfeil irgendwo auf ein Strohdach aufschlägt, dieser brennende Lumpen mehr oder weniger so verplatzt und dieser Pech und dieser Teer sich großflächig auf diesem Dach verteilt. Also man will Brände schneller damit entfachen. Und dieses Beispiel passt nämlich, weil negative Gedanken einen Flächenbrand auslösen können. So wie ein Brandpfeil, der im Aufschlag die Umgebung in Brand stecken soll. Und diese Brandpfeile Satans, die finden wir in allen Lebensbereichen. Beziehungskrisen, Existenzbedrohungen, finanzielle Krisen, Krankheitsbildern, Einsamkeit, Süchten, Schamgefühl, Minderwertigkeitskomplexe und so weiter. Überall müssen wir uns entscheiden, wem ich folge, den negativen Gedanken, ihre Auswirkungen oder den Verheißungen Gottes. Wie mache ich das? Wie benutze ich den Schild? Den Schild des Glaubens hochhalten bedeutet, bei Zweifel, Ängsten, Ich halte an den Zusagen im Wort Gottes fest und spreche sie laut aus. Ich halte dem entgegen, wie so ein Schild, das ich vor mich hinhalte. Und es gibt unheimlich viele Aussagen, die wir mal so hochhalten können in der Bibel. Das heißt zum Beispiel, denn wir haben nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist des Friedens, der Liebe und Besonnenheit. Oder wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oder mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Oder es heißt auch, aber ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Also ganz viele Lebensbereiche werden durch so eine Verheißung schon angesprochen. Wir müssen sie einfach nur rausholen, auspacken und mal laut in den Raum stellen. Das ist dieser Glaubensschild, den wir dadurch hochhalten. Meine Schwiegeroma ist letztes Jahr gestorben, wurde 92 Jahre alt. Eine Frau mit einem unglaublich klaren Verstand bis zum Schluss. Und die hat uns im Lauf der Jahre immer wieder auch viel Gutes mitgegeben. Eine Frau des Glaubens, die alle ihre Enkel durchgebetet hat, jeden Tag. Die war vor ein paar Jahren im Krankenhaus und hat uns Folgendes berichtet. Es war nachts, sie konnte unruhig schlafen aufgrund von der Situation, war ständig wach und hat irgendwann gemerkt, an ihrem Bett sitzen zwei Gestalten, die sich unterhalten. Und sie hat erst gedacht, sind es Pfleger, sie konnte ihn einordnen, hat aber irgendwann gemerkt, hier stimmt was nicht. Hat sich aufgesetzt und hat den beiden zugehört und hat festgestellt, die zwei haben sich über ihre Seele unterhalten, ob sie denn in den Himmel kommt oder nicht. War ein bisschen unheimlich und in dem Herzen hat sich so der Gedanke beschlichen, Gott, was geht hier ab? Und in dem Moment kam mir der Gedanke, das lässt hier nicht zu, was hier passiert, und hat in den Raum eingesprochen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und Jesus starb für mich am Kreuz. In dem Moment, wo die Worte fielen, haben sich die Gestalten buchstäblich in Luft aufgelöst. Diese Geschichte hat sie uns erzählt, später, wo sie wieder aus dem Krankenhaus zurück war. Und es ist bei ihr und bei uns hängen geblieben, wo wir einfach gemerkt haben, ja, es liegt an uns, wem wir in den unsichtbaren Welt Raum geben und wo wir tatsächlich unseren Herrschaftsanspruch ausüben dürfen. Der Helm des Heils, Helm der Rettung heißt so schön. Warum sollen wir den Helm des Heils bzw. der Rettung hier tragen? Für jeden Christen scheint doch klar zu sein, dass wir aufgrund unseres Bekenntnisses zu Jesus hin gerettet sind oder nicht. Aber leider leben wir manchmal so auf der Basis einer falschen Wahrheit. Drücken wir es mal im folgenden Satz aus. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern er kam, um tote Menschen lebendig zu machen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil wenn wir begriffen haben, dass wenn Jesus ein für alle Mal gerettet und geheiligt sind, dann leben wir auf sicherem Fundament. Das Problem ist, dass wir im Unterbewusstsein immer wieder meinen, wir müssten jetzt doch noch etwas für den Herrn tun, um wieder heilig zu werden. So nach dem Motto, das schlechte Gewissen ruft. Und hier steigt der Teufel voll ein. Und aus genau diesem Grund will er nicht, dass du diese Wahrheit erfährst. Er will, dass du denkst, du bist von Christus getrennt, sobald du nur in deiner Leistung nachlässt. Du bist allein auf dich gestellt, vielleicht schaffst du es, aber eher nicht. Aber so eine Denkweise belastet und zieht runter. Sprichwort sagt, um ein für alle Mal zu wissen, ob ich die Heilsgewissheit habe, muss ich das Evangelium runterschlucken und nicht nur schmecken. Also wir dürfen es runterschlucken und sogar noch nachspülen mit Römer 8, Vers 1, wo es heißt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist ein zweischneidige Schwert. Unsere Waffenrüstung ist es jetzt eins der beiden sogenannten Angriffswaffen. Das Gebet ist übrigens die andere. Hier finde ich es interessant, was auffällt. Zum einen heißt es, es ist zweischneidig. Und zum anderen heißt es in mehreren Stellen, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das bedeutet, das Wort Gottes ist präzise und kraftvoll. Etwas Besseres gibt es gar nicht. Aber wie wende ich dieses Schwert an? Indem wir von Jesus lernen. Und das fand ich interessant, als Jesus in der Wüste verführt wurde, hat er dem Teufel nicht mit selbstgebastelten Argumenten und Proklamationen geantwortet, sondern im Grunde genommen interessanterweise mit alttestamentlichen Textstellen. Und er hat es immer so formuliert: Es steht geschrieben. Und ich denke, wir müssen uns oft nicht mit Worten verkünsteln, sondern wir benutzen die Verheißungen aus dem Wort Gottes. Das bedeutet zweischneidig. Im Griechischen übersetzt heißt es eigentlich zweimündig. Und das heißt, Gott hat sein Wort zuerst gesprochen. Das ist die erste Schneide. Und wenn du das Wort Gottes aussprichst, dann kommt die zweite Schneide dazu und es entfaltet durch die höchste Wirkung. Für jede Sorge, Angst und Lebensbedrohung gibt es eine Verheißung Gottes in seiner heiligen Schrift. Und wir dürfen sie laut zitieren, wann immer es erforderlich ist und wo auch immer wir eine Bedrohung sehen. Und da wird der Teufel fliehen von uns. Die letzte Waffenrüstung ist das Gebet. Und ich denke, wir wissen es alle, nichts ist erbaulicher, zerstörender und heilsbringender als die ständige Verbindung zu unserem Herrn. Sei es im alltäglichen Gebet, im Fürbittegebet, in der Danksagung oder im Sprachengebet. In Psalm 141 steht: Bewahre die Tür meiner Lippen. Frage ich mich schon, wie verschlossen sind meine Lippen, wenn es ums Gebet geht? Bin ich im entscheidenden Moment mutlos? Lass es bleiben, weil ich die Kraft nicht aufbringe. Lass ich mich mundtot machen in dem Moment, wo es mir nicht gut geht? In Jakobus 6 steht: Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es geht nicht darum, dass wir vor Gott ein perfektes Bild abgeben, so wie der Typ hier. Und genauso wenig sollen wir uns pausenlos damit beschäftigen, unsere Rüstung permanent zu betrachten und ängstlich darauf zu achten, ob alles so sitzt. Ich glaube, es geht darum, die Listen des Teufels im richtigen Moment zu erkennen und vorbereitet zu sein. Wenn wir den Moment der Furcht, der Angst und der Sorge oder Verführung innehalten und uns fragen, was das zu bedeuten hat, dann sind wir gerüstet. Und dann kann ich jetzt fragen: Okay, Gott, was will mir jetzt schaden? Und welchen Teil der Waffenrüstung setze ich ein? Und manchmal ist es so, da kommen sogar mehrere Sachen gleichzeitig zum Einsatz. Vielleicht ist dir das Kämpfen aber zu anstrengend. Und das Gute ist, und das Ermutigende ist, das ich euch jetzt zum Schluss noch mitgeben möchte: Es geht nicht wirklich ums Kämpfen. Weil Gott hat den Sieg bereits schon errungen. Im Text heißt es nämlich ganz deutlich: Nun stehet fest und nicht, jetzt lauf los und stürz dich ins Getümmel und besiege jetzt den Teufel, denn er ist ja bereits besiegt. Wir sollen einfach nur feststehen. Und feststehen bedeutet, wenn der Teufel uns an unsere Niederlagen erinnert und wir dann die Waffenrüstung nach Epheser anwenden, dann machen wir nichts anderes, als den Teufel allein durch Gottes Wort an seine Niederlage zu erinnern. Was wollen wir daraus mitnehmen? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns Gedanken machen, welche Krisen uns beschäftigen in unserem Leben. Wo hängen wir gerade fest? Wo klemmt's? Das zweite wäre mal zu prüfen: In welchem Teil der Waffenrüstung würde jetzt in meine Lebenssituation passen? Wo gilt's auch, was reinzusprechen? Eine Verheißung. Wo gilt's, dass ich mir sage, Moment, aber Gottes Wort sagt etwas anderes über mich. Wo muss ich das proklamieren und wo muss ich hier meinen Stand einnehmen? Und wo möchte ich lernen, in bestimmten Krisensituationen das tatsächlich einmal auszuprobieren? Wenn wir morgen in den Alltag gehen und ich habe eine Situation, dann lasst uns einfach mutig sein, ein Verheißen Gottes reinzusprechen, mal eine Rüstung auszupacken und den Teufel hinzuknallen und sagen, es steht geschrieben. In diesem Sinne, Amen.